Lass uns jeder für sich in der Stille Gott sagen, dass er reden soll und wir hören wollen. Herr Jesus Christus, wir loben dich heute in deiner Gemeinde, in der du uns geistlich versorgen willst. Schenke dem Verkündiger deines Wortes Vollmacht und den Hörern Bereitschaft, alles aufzunehmen, was von dir kommt. Wehre dem Geist der Überheblichkeit und der Rechthaberei, der Unversöhnlichkeit und des Friedens und des Unfriedens. Und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, was sollen wir tun? Was sollen wir als Christen tun in Tagen wie diesen? Klar, wir können Geld spenden, wir können Hilfspakete packen, wir können Flüchtlinge aufnehmen, das tun wir ja auch alles. Aber was können wir gegen den Krieg tun? Fühlt sich das nicht alles am Ende so hilflos an, wie wenn das Kind aus der Schule kommt und sagt, Vater, ich komme nicht zurecht in der Schule, und der Vater sagt, hier hast du 5 Euro Taschengeld. So kommt es einem manchmal vor. Wir wollten doch gern die Ursache bekämpfen und nicht nur die Wunden versorgen. Was können wir gegen den Krieg tun? Sollen wir uns für Rüstung erklären oder Rüstung weiterhin ablehnen, so wie es viele Christen bisher für ihre Pflicht hielten? Sollen wir uns strikt gegen Putin aussprechen oder ein bisschen Verständnis entgegenbringen? Sollten wir als Christen demonstrieren, unterschreiben, diskutieren? Was ist unsere Aufgabe, die Stelle, die wir einnehmen sollen in dieser Zeit? Liebe Gemeinde, nicht nur die Losung, die 3 Jahre im Voraus in Herrnhut gezogen wird, hat oft eine prophetische Antwort in die Situation hinein, sondern offensichtlich auch der Monatsspruch, der auf einem jährlichen Delegiertentreffen des Ökumenischen Arbeitskreises für Bibellesen aus den Texten der fortlaufenden Bibellese ausgewählt wird. So auch der Monatsspruch für diesen Monat, für März 2020, antwortet auf die Frage, was sollen wir tun als Christen in dieser Zeit? Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus, und bittet für alle Heiligen. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Nach der Übersetzung der katholischen Einheitsübersetzung. Das Erste, was auffällt, wenn man diesen Text im Urtext im Griechischen liest, ist, dass dieser Satz überhaupt kein Prädikat hat. Zur Erinnerung für alle, die dort gefehlt haben in der Schule, das Prädikat ist das Tätigkeitswort, was den Satz im Deutschen regiert, also was die Person, das Subjekt, was das tut. Da kommt keins vor. Wörtlich müsste man übersetzen, mit allem Bitten und Flehen betend zu jeder Zeit im Geist und hierzu wachend in aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Das heißt, dieser Satz ist wie ein Anhang, aber das Hauptverb, das ist schon vorbei, das ist schon durch. Dieses Hauptverb steht im Vers zuvor. Epheser 6, Vers 17, nehmt, ein Imperativ, das ist ein Hauptverb, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Und dann wird erklärt, wie wir das machen sollen, nämlich mit allem Bitten und Flehen, beten zu jeder Zeit im Geist und hierzu wachend in aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Dieser Vers 17, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, ist der letzte Vers aus dem bekannten Text über die Waffenrüstung Gottes. Unter friedensbewegten Christen immer ein sehr kritisch gesehener Text. Aber es wird ja gerade nicht gesagt, nehmt Schwert und Helm und Rüstung und zieht in den Krieg und tötet die Feinde, sondern es wird geistlich gesehen. Euer Schwert ist das Schwert des Geistes, euer Helm ist der Helm des Heils. Unser Monatsspruch gehört also grammatisch gesehen noch zu dieser Waffenrüstung Gottes und sagt, beten ist der ein Teil unserer Ausrüstung, die wir als Christen haben. Beten ist ein oder vielleicht sogar der entscheidende Teil unseres Kampfes, zu dem wir als Christen in dieser Welt aufgerufen sind. Beten ist unsere Aufgabe, besonders in dieser Zeit. Wenn ein Feldherr eine Armee in den Kampf schickt, ob nun zum Angriff oder zur Verteidigung, und wenn er dafür Leute braucht, die Panzer fahren, dann nimmt er nicht die Matrosen und auch nicht die Flieger, und auch nicht die Sanitäter, sondern nimmt er die Leute, die eine Ausbildung und die nötige Ausrüstung und die Erfahrung haben, um den Panzer zu fahren. Und wenn wir fragen, was unsere Aufgabe ist als Christen, dann ist sie nicht vor allem militärisch, nicht vor allem politisch, nicht vor allem humanitär, auch wenn Christen durchaus auch in diesen Bereichen eingesetzt werden können oder ihre Aufgabe da sehen. Aber die wichtigste Aufgabe, die wir als Christen haben, ist zu beten. Das ist unsere Ausrüstung, das ist unsere Ausbildung und das sollte auch unsere Erfahrung sein. Und deswegen schreibt Paulus, nehmt den Helm des Heils, nehmt das Schwert des Geistes und nehmt vor allem reichlich Gebet. Wörtlich heißt es, durch alles Gebet oder durch jedes Gebet oder durch vielerlei Gebet und Flehen. Durch vielerlei Gebet und Flehen. Auf die Frage, wie sollen wir beten, würde Paulus antworten, anyway, so wie man das heute im Deutschen sagt. Also auf jede Art und Weise. Alles ist gut, alles ist möglich, alles ist richtig. Es gibt kein richtigeres und falscheres Beten. Es gibt kein besseres oder schlechteres. Es gibt kein besonders effektives oder besonders wirkungsloses. Betet durch vielerlei Gebet und Flehen. In dem Wächterruf-Gebetsbrief, der regelmäßig verschickt wird an Leute, die das bestellen, da hat Ortwin Schweizer die deutschen Beter eingeteilt in deutsche Regionen und sie den ukrainischen Regionen zugewiesen, für die sie jetzt beten sollen. Und dann hat er geschrieben, uns alle aber lasst den Luftraum über Kiew besetzen mit Gebet. Also eine strategische Einteilung der Beter und eine klare Gebetsaufgabe, den Luftraum über Kiew durch Gebet besetzen und schützen. Manchen kommt das merkwürdig vor, manche sagen, so könnte ich nicht beten. Orthodoxe Christen, die würden vielleicht in dieser Zeit das wiederholte Christusgebet sprechen, immer wieder vielleicht stundenlang beten, Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarm dich über uns. Weil sie sagen, was sollen wir Gott erklären, was er tun soll? Das weiß er viel besser. Wir wollen ihn bloß erinnern, Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarm dich über uns. Manchen wird in solchen Zeiten auch die eigene Liturgie wieder wichtig. Kyrie eleison, das ist ein Flehen zum Herrn, erbarme dich, rette uns, hilf uns, zeige uns, was wir tun sollen. Wir fühlen uns hilflos, wir finden keine Worte, deswegen singen wir immer wieder Kyrie eleison. Für andere ist das Sprachengebet das Richtige. Zu beten in einer Sprache, die der Heilige Geist ihnen eingibt, ohne zu wissen, was sie beten, muss ich nicht wissen. Der Heilige Geist betet, der weiß, was gebetet werden soll. Ich las mal von einem alten Kutscher, ein Bäuerlein, das einen Rabbiner kutschierte. Und der Rabbiner wollte natürlich ein geistliches Gespräch anknüpfen, aber er dachte sich schon, dass dieses Kutscherlein keine Psalmen auswendig kennt und hat gefragt, beten Sie? Ja, Rebbe, ich bete. Und was beten Sie denn da? Und da sagt er, wissen Sie, Rebbe, ich sage dem Allmächtigen das Alphabet an und sage, such dir die richtigen Buchstaben raus, du weißt besser, was ich beten soll. Auch das ist Gebet und gutes Gebet, wenn es von Herzen kommt und ehrlich gemeint ist. Andere seufzen vielleicht bloß in der Stille. Sie gehen in die Stille und es fehlen ihnen die Worte und sie seufzen oder bleiben in der Stille und sagen, Herr, ich bringe dir die ganze Not, ich kann sie nicht mal in Worte fassen. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter einmal uns Kinder zu Bett gebracht hat, es kam selten vor, und die Abendandacht mit uns gehalten. Und auf einmal schoss die los und sprudelte in einer atemberaubenden Geschwindigkeit die Namen aller Menschen, die sie kannte und die wir kennen sollten und von denen sie jemals gehört hatte, vor dem Herrn aus. Das Gebet war nicht länger, als wenn meine Mutter das gemacht hat, aber es kamen bestimmt 20 Mal so viele Namen vor. Mir schwirrte der Geist und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das Gebet sein kann in diesem Tempo, aber sie wollte niemanden vergessen und sie hat ganz sicher auch niemanden vergessen. Andere beten gar nicht nach Listen, weder im Kopf noch auf dem Zettel oder im Handy, sondern einfach, was ihnen in dem Moment einfällt und sagen, was mir einfällt, das ist das, was wichtig ist, was mir Gott jetzt zeigt, was gerade dran ist. Die einen beten für sehr viele Leute, die anderen sagen, ich bete jetzt nur für eine Person, darauf konzentriere ich mich. Die einen sprechen freie Gebete, weil sie sagen, ich rede mit Gott wie mit einem Vater oder Freund. Und die anderen sind so froh, dass sie sich auf formulierte Gebete stützen können, auf Psalmen, auf das Vaterunser, auf die bekannten Gebete der Kindheit oder aus der Überlieferung der Väter. Die einen beten, indem sie die Dinge vor Gott sagen und dann sagen, es ist erledigt, ich habe es Gott gesagt, ich kann das abschließen. Und andere fühlen sich gedrängt, intensiv zu flehen und vielleicht Stunden oder auch Nächte lang zu beten und Gott keine Ruhe zu lassen. Es ist wichtig, im Gottesdienst zu beten. Das ist der Hauptgrund, warum wir uns versammeln. Es ist gut, im Hauskreis gemeinsam zu beten, die Hauskreise, die das können, gerade jetzt in dieser Zeit. Es ist gut, wenn man spontan zusammen ist, zu sagen, lasst uns jetzt nochmal beten für Frieden oder für ein anderes Problem, was anliegt. Oder extra in bestimmten Notsituationen sich zum Gebet zusätzlich zu versammeln, wie wir es ja tun am Donnerstagabend, um für Frieden zu beten. Und es ist gut, in seinem Kämmerlein allein für sich oder als Ehepaar gemeinsam zu beten und die Not vor Gott zu bringen. Fritz Rieneker schreibt in dem Kommentar zum Epheserbrief aus der Wuppertaler Studienbibel, hier sind die Wurzeln deiner Kraft, du Gemeinde des Herrn. Durch vielerlei Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit, geht das überhaupt? Die einen haben Gebetszeiten, sie beten früh, bevor sie aus dem Haus gehen, abends, bevor sie schlafen gehen. Man kann auch mehr Gebetszeiten am Tag machen. Es läutet dreimal unsere Kirchenglocken, nicht um die Stromleitung zu überprüfen, sondern um die Gemeinde zu erinnern, zu beten. Früh, Mittag und Abend. Und wenn es ein kurzes Gebet ist, solange die Glocken läuten, um das vor Gott zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch läuten vor Beerdigungen. Nee, das ist, glaube ich, abgeschafft. Ne? Früher hat es am Tag vor einer Beerdigung nochmal geläutet, damit die Leute im Ort wussten, es gibt eine Beerdigung, das hat viele schon deswegen interessiert, aber auch um nochmal zu beten für den Verstorbenen, für die Angehörigen. Ist mir gar nicht aufgefallen, das findet, glaube ich, nicht mehr statt. Ich weiß nicht, ob wir es abgeschafft haben oder ob es bloß in Vergessenheit geraten ist. Ja, es läutet, um zum Gebet zu rufen. Und auch wenn man die Glocken zu Hause nicht hören kann oder auf Arbeit, kann man trotzdem sagen, es ist um 12, lasst uns kurz eine Pause machen, innehalten und beten. Oder zwischendurch irgendwann ein Momentchen, statt einer Zigarettenpause eine Gebetspause oder von mir aus auch bei der Zigarettenpause eine Gebetspause. Es wird den Herrn nicht stören, wenn man das verbindet. Aber auch vom permanenten Gebet ist die Bibel. Betet alle Zeit, das heißt, man kann ja nicht ständig reden oder die Augen schließen beim Autofahren und beten, aber man kann immer mit Gott verbunden sein und immer zwischendurch ein Gebet zum Herrn schicken, auch für bestimmte Nöte oder einfach einen Seufzer zum Herrn zu schicken, für die Lage, auch wenn man gerade nicht die in Worte fassen und formulieren kann. Und ein sehr, glaube ich, wichtiger Tipp, man kann in schlaflosen Nächten beten. Manchmal liegt ja bloß wach und langweilt sich im Bett. Manchmal überlegt man, ob man aufsteht und was anderes macht. Und für manche ist es ein echtes Problem, dass sie nicht schlafen können, weil sie sagen, mir fehlt dann die Kraft am nächsten Tag. Ich bin müde, unausgeschlafen, habe Kopfschmerzen. Egal, was es für eine Art von Schlaflosigkeit ist, es ist in jedem Fall besser, die Gelegenheit zu nutzen zum Gebet, die eigenen Sorgen und die der Welt vor Gott zu bringen, als sich hin und her zu wälzen und zu schimpfen darauf, dass man nicht schläft. Arno Backhaus sagt, wenn du nicht schlafen kannst, zähle nicht die Schafe, sondern sprich mit dem Hirten. Durch vielerlei Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist. Ich habe vorhin gesagt, es gibt kein besseres oder weniger sinnvolles Beten mit einer Einschränkung. Nämlich die Paulus hier macht, betet im Geist. Der Unterschied im Gebet liegt nicht darin, welche Form man wählt, welche Haltung man einnimmt, zu welcher Zeit oder wie lang man betet. Nicht mal der Inhalt ist entscheidend, sondern ob man im Heiligen Geist betet. Das macht allerdings einen Unterschied und einen großen. Also ob du dein eigenes Ding betest oder ob der Heilige Geist aus dir betet. Ob du betest, was du dir ausdenkst oder ob er dich zum Beten führt und beim Beten anleitet. Ob der Heilige Geist auf dein Leben Zugriff hat oder ob etwas zwischen dir und ihm steht. Das macht allerdings einen Unterschied beim Beten. Ob du dem Heiligen Geist nachgibst oder ob du dich gegen ihn sträubst. Ob du ihm Raum gibst in deinem Leben oder ob dein Alltag so vollgepfropft und vollgestopft ist, dass nicht mal ein Geist dazwischen Platz hat, auch nicht der Heilige Geist. Durch vielerlei Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist, seid wachsam, hart aus. Das Wort ausharren, wo wir vielleicht denken daran, dass man eben nicht schlafen geht und nichts anderes macht, sondern immer weiter betet. Das Wort ausharren im griechischen Proskartareo bedeutet eigentlich auch, ich halte mich zur Verfügung. Also ich gehe nicht weg, sondern ich bleibe dort, bis ich gebraucht werde. Ich halte mich zur Verfügung. Als ich vor gefühlten 100 Jahren als Jugendpfarrer hier angefangen habe, im Kirchenbezirk Flöha, damals noch, den gibt es ja auch schon nicht mehr, da traf ich dort auf einen jungen Mann, der wurde nicht mit seinem Namen angesprochen, sondern der hieß der ZBV. Das hieß zur besonderen Verfügung. Ich weiß nicht, ob er sich den Namen selber zugelegt hatte oder ob der Jugendwart ihn so getauft hatte. Jedenfalls hatte er auch Visitenkarten und ich glaube auch ein T-Shirt, wo das drauf stand, ZBV. Und das hieß, er hatte nicht eine bestimmte Aufgabe, eine junge Gemeinde zu leiten oder irgendein Technikteam zu betreuen, sondern der war zur besonderen Verfügung. Und der Jugendwart wusste, den kann ich anrufen, wenn ich irgendjemand schnell brauche für irgendwas, was zu fahren, was zu tragen, was einzurichten, dann kann ich den anrufen und der steht sofort auf der Matte. Auf seinen Visitenkarten stand aber nicht ZBV Jugendwart, sondern ZBV Jesus. Also insgesamt war sein Titel ZBV Jesus, weil es klar war, er wollte Jesus zur Verfügung stehen für besondere Dienste, die ihm dann Jesus meistens durch den Jugendwart halt übermittelt hat. Ausharren, was hier steht mit ausharren, das heißt eigentlich ZBV, zur Verfügung stehen. Bereitstehen, sich zur Verfügung halten, wenn Gott uns braucht, wenn Jesus uns braucht. Für das Gebet, wenn uns Jesus durch den Geist sagt, bete jetzt für diese Menschen, für diese Person, für die Situation. Und auch dafür, wenn uns Jesus im Gebet sagt, tu das oder jenes. Wenn er uns aufruft zu handeln. Und das kann ja manchmal passieren, dass man im Beten plötzlich einen Impuls hat, aufzustehen vom Gebet und was zu machen, jemand anzurufen, was in die Wege zu leiten, sich um was zu kümmern. Wenn der Geist beim Gebet sagt, jetzt geh los und tu das. Durch vielerlei Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist wachsam in Verfügbarkeit und Flehen für alle Heiligen. Warum gerade für alle Heiligen? Brauchen die Unheiligen kein Gebet? Brauchen die nicht im Gegenteil noch viel mehr Gebet als die Heiligen? Die Heiligen können ja selber beten. Das stimmt. Die nicht heilig sind, die Gott nicht kennen, die können ja nicht beten. Und wenn sie umkommen im Krieg, sind sie nicht gerettet. Sie bräuchten viel dringender unser Gebet. Tatsächlich ist es so. Warum sagt dann Paulus ausdrücklich, betet für alle Heiligen? Wenn der Chef einer Hilfsorganisation ein Flüchtlingscamp besucht, dann wird er sich nur in Ausnahmefällen an der Basisarbeit mit den Flüchtlingen beteiligen. Das wird er nur machen, wenn eine Fernsehkamera kommt, dass er dort mit Tee ausschenkt, Seife verteilt, die Klos putzt. Weil als Chef seine Aufgabe vor allem darin besteht, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern. Er wird über ihr Befinden mit ihnen reden, er wird sich erkundigen, welchen Bedarf sie haben, er wird sich ihre Sorgen anhören und versuchen, da Hilfe zu schaffen. Weil er weiß, die Arbeit im Camp wird nur in dem Maße gut laufen, wie die Mitarbeiter versorgt sind und es ihnen gut geht. Wenn er selbst mit anpackt bei der Basisarbeit, dann addiert er seine Arbeit zu der anderen Arbeit. Wenn er aber seine Mitarbeiter stärkt, dann multipliziert er das, was seine Organisation leistet. Und das ist der Grund, warum Paulus sagt, Flehen für die Heiligen. Weil er weiß, die Heiligen müssen fit sein in der Not dieser Welt, damit sie für die verzweifelten Menschen beten können, damit sie ihnen helfen können, damit sie das Evangelium verkündigen. Und das gilt für jeden Christen in jeder Situation. Sogar Paulus selbst ist nicht zu stark, um Fürbitte zu bitten. Er sagt, betet auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Er bittet um Fürbitte für sich selbst und das gilt sogar, wenn Paulus im Gefängnis sitzt. Er sagt nicht, betet, dass ich bald rauskomme. Er sagt nicht, betet darum, dass ich ein mildes Urteil bekomme, dass es glimpflich abgeht. Er sagt nicht mal, betet darum, dass ich überlebe, dass jetzt nicht mein Ende gekommen ist, sondern er bittet Bittet für alle Heiligen und auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, als dessen Gesandter ich im Gefängnis bin. Bittet, dass ich in seiner Kraft freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. Betet für mich, sagt Paulus, weil ich auch in Ketten ein Gesandter Gottes bin, ein Gesandter Jesu. Und das gilt nicht nur für Paulus, das gilt nicht nur für den Pfarrer oder Gemeindepädagogen, sondern auch du bist ein Gesandter Jesu. Auf deiner Arbeit, in deiner Familie, bei den Nachbarn, unter Freunden, im Wartezimmer, wenn du auf Menschen in Not triffst oder wenn du mit Menschen zusammen bist, die feiern. Wo du auch hinkommst, du kommst als Gesandter von Jesus Christus, weil du ja möglicherweise der Einzige bist in dieser Runde, der Jesus kennt. Und deshalb gilt es, dass wir alle, jeder von uns, die Fürbitte brauchen, das Gebet der anderen, damit wir diese Aufgabe erfüllen können. Wir brauchen den Austausch mit den anderen, dass wir ihnen auch sagen, wie es uns damit geht, auch mit dieser Aufgabe und wie sie für uns beten sollen. Und dass wir von den anderen hören und für sie beten, damit die Menschen durch uns von der Rettung und Vergebung, von der Liebe und Fürsorge Gottes, von der Hoffnung und dem ewigen Leben erfahren. Egal, ob es Deutsche sind, Ukrainer, Russen oder mit wem wir sonst ins Gespräch kommen. Wir alle brauchen diese Fürbitte und diese Fürbitte brauchen besonders auch die Heiligen in den Reihen der Politiker, der Soldaten, der Flüchtlinge und der Helfer. Auch sie brauchen, wie die anderen alle, Schutz und Weisheit und Gelingen für ihre Aufgabe. Aber darüber hinaus brauchen sie, dass sie in ihrer Situation, in ihrem Umfeld, in ihrem Aufgabenbereich das erfüllen, was der besondere Auftrag von uns Christen ist. Auf Gott zu hören, zu Gott zu beten, von ihm Zeugnis zu geben und in seinem Namen zu handeln. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.